Ja, ihr Lieben, wir feiern heute Palmsonntag und mit dem Palmsonntag verbunden ist der Bericht von dem Einzug Jesu in Jerusalem und das möchte ich jetzt auch vorlesen aus dem Johannesevangelium. Dieser Bericht steht ja eigentlich in allen Evangelien und so auch im Johannesevangelium. Ich lese daher aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 12 bis 19. Da heißt es, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen, und schrien, Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Ihr Lieben, diese so bekannte Bericht über den Einzug in Jerusalem ist in einer zweifachen Weise oder mag für uns in einer zweifachen Weise von Bedeutung sein. Zunächst einmal im Zusammenhang des historischen Ereignisses, der geschichtlichen Situation im Zusammenhang mit der Heilsgeschichte. Dieser Einzug in Jerusalem ist ein Teil der Heilsgeschichte, der realen Geschichte Gottes, was er vollzogen hat in dieser Welt und noch vollziehen wird, zur Erlösung dieser Welt. Und natürlich hat diese Geschichte auch einen persönlichen Bezug und eine persönliche Botschaft in verschiedener Weise. Ich möchte mich da auf das eine oder andere einfach beschränken. Zunächst einmal, diese Geschichte hat einen heilsgeschichtlichen Bezug. Es ist wie der Startschuss, der hier erfolgt, offizielle Startschuss hinein in die Situation der Erfüllung dessen, wozu Jesus auf diese Welt gekommen ist, das, was in dem Tod und in der Auferstehung Jesu gipfelt. Hier haben wir sozusagen den Beginn, den offiziellen Beginn. Davor hat Jesus es immer wieder vermieden, sich als der Messias deutlich zu kennzeichnen, jetzt ist es offenbar. Jetzt wird er sozusagen als Messias ausgerufen und er hindert niemanden daran. Vorher hat er oft gesagt, es ist noch nicht die Zeit, aber jetzt ist die Zeit. Und das ist sozusagen der offizielle Beginn. Und jetzt entstehen Entwicklungen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Von diesem Einzug in Jerusalem ist es unwiderruflich klar, dass sein Weg ans Kreuz geht. Das war ja schon vorher beschlossen, dass sie Jesus umbringen wollen. Aber jetzt wird es noch einmal deutlich und klar, weil hier das ganze Volk ihm zugejubelt hat als den kommenden Messias. Aus diesem Tod kommt die Auferstehung. Von der Auferstehung geht es weiter zur Himmelfahrt. Von der Himmelfahrt geht es dann weiter in die kommende Zeit der Wiederkunft Jesu. Das ist ein geschichtlicher Bogen, der hier mit diesem Einzug Jesu in Jerusalem beginnt und letztlich dann mündet in dem Einzug Jesu, also in dem Wiederkommen Jesu, in einem anderen Sinn, als wie er damals zunächst einmal eingezogen ist. Aber das gehört alles zusammen. Da ist ein offizieller Startschuss, der sehr, sehr deutlich ist. Und nun ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir eben sehen, die Situation, wie sie hier geschildert wird, ist ja eine Situation, wo wir sehen, das haben nicht Menschen arrangiert. Das ist jetzt nicht ein Programm, das abläuft, in dem Sinne, dass sich da irgendwelche Leute, also sagen wir Jesus mit seinen Jüngern, einmal vorher zusammengesetzt haben und nachgedacht haben, wie inszenieren wir jetzt diesen Einzug, sodass er eben dem Messias-Einzug irgendwo gleichkommt, wie er ja auch in alttestamentlichen Prophetien vorhergesagt wird. Da ist kein menschlicher Regisseur, auch nicht von dem Volk her. Es ist einzig und allein natürlich Gott selber und Jesus, der hier die Fäden in der Hand hat und genau weiß, was es tut. Aber es entwickelt sich, wenn man das so liest, die Volksmenge, die war zusammengekommen in Jerusalem. Warum? Weil das Passafest bevorstand. Und das Passafest war immer ein Geschehen, in dem die Erwartung des Messias größer war, weil ja auch in der Passa-Liturgie, wir werden das am Sederabend dann ja auch noch einmal bewusst machen am Dienstag, in der Sederliturgie, die hat auch eine messianische Ausrichtung. Sozusagen die Erwartung, dass der Messias kommen wird, ist auch ein Teil der Passa-Liturgie. Das heißt, dass genau in dieser Zeitraum, wo das Passafest gefeiert wurde, das Bewusstsein und die Sehnsucht und die Erwartung, dass der Messias kommen würde, vorhanden gewesen ist. Und es heißt nun, dass die Menge gehört hat, die schon in Jerusalem versammelt war. Es handelt sich also vielleicht um eine Zeitspanne von 5-6 Tagen, bevor das Passafest stattfand, war dieser Einzug in Jerusalem. Da hörte man unter dem Volk, dass auch Jesus kommt. Also, dass sich Jesus auf den Weg gemacht hätte, um auch an dem Passafest teilzunehmen. Und das war natürlich interessant auch deswegen, weil man von ihm gerade gehört hatte, dass er ein außergewöhnliches Wunder getan hatte, nämlich den Lazarus vom Tode erweckt hat. Das war wie ein Lauffeuer, das durch das ganze Volk ging und natürlich auch die Festpilger in Jerusalem erreichte. Und jetzt waren alle gespannt auf diesen Jesus und es entfaltet sich sozusagen, entwickelt sich wie in einer Eigendynamik eine Situation, die eben zu diesem Geschehen führt, wo ich gesagt habe, das ist nicht irgendwo geplant oder in irgendeiner Weise festgelegt worden von jemandem, einem Arrangeur, der das jetzt so in Szene gesetzt hat. Das heißt, die Menschen, die gehört haben, dass Jesus kommen würde, fangen an, ihm entgegenzugehen. Sie kommen, Jesus kommt von Betphage, das ist also ganz in der Nähe von Jerusalem, auf der anderen Seite des Ölberges, auch in der Gegend dort, wo Lazarus gewesen ist, kommt er hinauf nach Jerusalem und wird über den Ölberg sozusagen einziehen. Und da gehen diese Leute nun ihm entgegen und sie wollen ihn willkommen heißen. Und sie erreichen ihn. Und jetzt kommt in diesem Einzug in Jerusalem verschiedene Dinge zusammen, die eben nun letztendlich zum Ausdruck bringen, hier heißt das Volk den kommenden Messias willkommen. Also es ist wirklich hier ganz deutlich und offiziell sozusagen auch vom Volk her, jetzt kommt der Messias. Das ist der Einzug des Messias. Und das hat auch mit alttestamentlichen Prophezeiungen zu tun, die sich erfüllen, ohne dass man das vielleicht genau gewusst hat, dass sich die jetzt gerade erfüllen. Aber es erfüllt sich. Die Leute, die nehmen Palmwedel zum Beispiel, das ist ein Punkt, der dieses messianischen Charakter dieses Einzugs, es ist der Messias, der einzieht, nicht irgendjemand, ja. Man nimmt die Palmzweige und heißt ihn so sozusagen auch damit willkommen, so wie wenn man einem, sie wie heute, wenn die englische Königin durch eine Straße zieht und zu einem Fest, dann stehen die Leute mit Fahnen und begrüßen sie. Das ist ein Begrüßungszeichen und die Palmzweige sind ein Bild für, also ein Beispiel für den Messias. So wird der Messias verheißen und sie tun das. Und heißt nicht, willkommen zu, in den anderen Evangelien heißt es, sie haben auch die Kleider vor ihm ausgebreitet, also einen Würdenträger, in besonderer Art und Weise wird hier begrüßt. Und dann kommt es dazu, dass, ohne dass es jemand angeschafft hätte, bricht das Volk in einen Jubelruf aus. Und es ist genau der Jubelruf aus jenem Psalm des Alten Testamentes, der als der Messias-Psalm gilt, der auch in der Passaliturgie vorkommt. In der Passaliturgie kommt der 118. Psalm vor, der auch hindeutet auf den Messias. Und das wird hier auch sozusagen aufgegriffen. Und das ist ein Zitat, wo sie hier schreien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das stammt aus dem Psalm 118 und das ist sozusagen eine Vorhersage im Psalm 118, dass wenn der Messias einziehen wird, dann wird genau dieser Psalm, dieses Wort gesungen. Der Kommende, das ist der Messias, es ist ganz eindeutig hier so auch gemeint. Und es wird hier etwas erfüllt, was im Psalm 118 so in besonderer Weise deutlich gemacht wird. Und dann fügt das Volk noch etwas dazu, was nicht in Psalm 118 steht. Dieses letzte, im Namen des Herrn, der König Israels, also deutlicher geht's jetzt gar nicht mehr. Das Volk, das hier zusammenkommt und das Jesus begrüßt, ist der Meinung, dass dieser Messias, der da kommen wird, der König Israels ist. Und der König Israels mit diesem Begriff hat man natürlich auch sofort eine bestimmte Vorstellung verbunden, wer denn dieser Messias sein soll und was er für eine Funktion hat. Man begrüßt ihn als denjenigen, der nun einziehen wird und der nun sich auf den Thron Davids setzen wird, der das Volk von den Römern und von der Besatzungsmacht befreien wird und ein messianisches Friedensreich aufrichten wird. Also das wird hier natürlich ganz besonders auch deutlich gemacht mit diesem Begriff der König Israels. Also alles sozusagen, da entsteht eine dynamische Bewegung in diesem Volk. Man kann sich das gar nicht genug dramatisch vorstellen, wie das gewesen ist, dass da Hunderte, Tausende, und das waren ja Juden nicht nur aus Israel, sondern auch aus den umliegenden Ländern, wo sie verstreut waren. Das war schon etwas, das war nicht so ein kleines Geschehen, dieser Einzug in Jerusalem. Und dann kommt noch etwas dazu, was wiederum auf den Messias hindeutet. Und das ist jetzt ein Zeichen, das Jesus selber setzt, weil er lässt ja das ganz bewusst geschehen. Und von ihm aus ist es ja auch klar, dass er jetzt als Messias in Jerusalem einzieht. Und da ist dieser Esel. Er hat in den anderen Evangelien wird das ein bisschen ausführlicher dargestellt, dass er die zwei Jünger in einen Ort gegenüber von Betfages schickt und diesen Esel erbittet und er sich dann auf diesen Esel draufsetzt und dann heißt es, wenn wir jetzt weitergehen im Text, dann heißt es, dass eben diese Situation, die vielleicht jetzt bei dem normalen Volk, das da jetzt hier Jesus begrüßt, gar nicht so bewusst ist, aber für Jesus war es bewusst. Denn es steht hier, er hat etwas hier getan, was einer Verheißung für den Einzug des Messias entsprechen würde, nämlich aus Sacharja 9, Vers 9, dieses Zitat hier, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Das war eine Prophetie von Zacharia. Es heißt dann auch, dass die Jünger zum Beispiel, nicht einmal die Jünger haben genau verstanden, was da passiert. Sie haben es erst nachher verstanden. Ja, sehr interessant. Also es war gar nicht bewusst, was, dass das lauter Erfüllungen waren von Prophezeiungen, die mit diesem Einzug Jesu in Jerusalem zu tun haben. Aber Jesus drückt etwas aus, was natürlich immer oder oft erst im Nachhinein durch Offenbarung des Geistes nach der Auferstehung, nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes sichtbar geworden ist. Es ist also ganz offensichtlich. Nur damals haben es die Leute noch nicht verstanden. Jesus kam nicht als der König der Herrlichkeit, der wie ein König auf einem prächtigen Ross einzieht in Jerusalem als Herrscher mit einem Schwert und einer Krone, gefolgt von einer Heerschar von Soldaten. So zieht ein König ein, der damaligen Zeit hundertprozentig. Sondern er kommt auf einem Esel. Und das drückt aus Demut und absolute Niedrigkeit. Und damit zeigt er, was als nachher dann auch wiederum bewusst geworden ist und auch den Jüngern erst bewusst geworden ist, was seine Mission war, als Messias hineinzukommen. Eben nicht in diesem Sinne jetzt diese Königsherrschaft aufzurichten, das wird einmal kommen. Das ist nicht falsch, nur es ist noch nicht dran. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht dran. Und er kommt jetzt sozusagen in dieser Niedrigkeit, um zuerst einmal, bevor er dann später als König aller Könige in Israel nach Jerusalem kommen wird, und das steht ja noch bevor, ist er gekommen in Niedrigkeit, um zuerst etwas erfüllen, was auch Aufgabe des Messias war. Aber das Volk war ausgerichtet auf eine bestimmte Seite des Messias, nämlich diese Seite, dass er kommen würde, um Israel zu befreien von den Römern. Und dann kommt noch etwas dazu, was wiederum das sozusagen sich zu der Entfaltung dieser Szene dazugehört, die das Bewusstsein unter der Bevölkerung, dass es hier wirklich um den Messias handelt, ist auch dadurch entstanden, dass sie von dieser unglaublichen Wunder gehört haben, das Jesus getan hat. Es wird extra erwähnt, an mehreren Stellen wird das auch erwähnt, was das für ein, es gibt kein Wunder, das so ein Aufsehen erregt hat, also das von Jesus berichtet wird, als die Auferweckung des Lazarus. Und dass die Leute sozusagen, das ist wirklich wie ein Lauffeuer gegangen. Und es ist interessant, dass eben auch hier, und das ist typisch für den Johannes, das ist auch eine gute Sache, wenn man sich das merkt, im Johannesevangelium werden die Wunder immer bezeichnet als Zeichen. Das erste Wunder, das er getan hat, war die Verwandlung von Wasser in Wein. Und da steht am Ende schon, das war das erste Zeichen, das er getan hat. Und das heißt, die Wunder, die Jesus getan hat, waren immer mehr als das Wunder. Sie waren immer ein Zeichen auf etwas darüber hinaus Liegendes. Jedes Wunder, das geschieht, und das gilt bis heute so, jedes Wunder, das Jesus tut, sei es eine Heilung oder eine Befreiung oder sonst etwas, ist mehr als dass an meinem Körper irgendwo etwas geschehen ist und damit aus, sondern es ist immer ein Zeichen auf etwas, ein Zeichen auf wer Jesus ist, dass es um Jesus geht. Ein Zeichen dafür, dass er der König eines Reiches ist. Es sind Königsreich-Zeichen. Und so wird es auch hier verstanden. Sie sehen, dass es ein Zeichen ist. Die Menschen erkennen, das ist ein Zeichen, nicht nur etwas, was jetzt nun für den Lazarus etwas Besonderes war, dass er eben wieder lebt, sondern es ist ein Zeichen, dass Jesus der Messias ist. Und deswegen sind sie auch nun dem Jesus entgegengezogen und haben ihn sozusagen herbeigeholt und eingeholt. Ihr Lieben, und dann wird berichtet die Pharisäer. Gehen wir jetzt weiter in dem Text. Und die Pharisäer, da sieht man das noch einmal, darum gingen ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte, ja. Das Zeichen eines Messias. Von dem Messias sagte man, Jesaja 35 wird das zum Beispiel ausgedrückt, dass er Zeichen tun wird. Und dieses Zeichen war für sie eines jener Zeichen, die ihn als Messias qualifizierte. Und dann hören wir diese Zwiegespräche unter den Pharisäern, die zueinander sagen, die Pharisäer untereinander, schaut mal, ihr seht, dass wir, ihr, wir gar nichts ausrichten gegen diesen Jesus. Die Welt läuft ihm nach. Die Welt ist ihm nachgelaufen. Sie haben sozusagen auch, sie sind so beunruhigt wie nur was über das, was hier geschieht. Weil für die Pharisäer war Jesus ein falscher Messias. Für die Pharisäer war Jesus ein Verführer. Und weil die Menge Jesus sozusagen auf den Leim gegangen sind, wie sie dachten, und das noch dazu aufgrund einer Auferweckung von den Toten bei Lazarus haben sie, und das ist der Vers, bevor unser Vers beginnt, also im Vers 12, im Vers 11, da wird berichtet, dass die Pharisäer auch darüber nachdachten, den Lazarus umzubringen. Nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus. Um dieses Zeugnis sozusagen aus dem Weg zu räumen. Also Dramatik pur in diesem Geschehen, das was für uns da so eine normale Geschichte ist, aber das war absolut eine äußerst dramatische Geschichte, die hier stattgefunden hat. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass hier diese Pharisäer von diesem Datum an, dieses Einzugs in Jerusalem, war für den Hohen Rat, für die Pharisäer klar, jetzt ist die Zeit. Jetzt müssen wir ihn greifen. Jetzt muss er getötet werden. Also das war unwiderruflich. Da gab es überhaupt kein Wenn und Aber. Und nun, ihr Lieben, ein bisschen etwas jetzt über diese Situation hinaus, was das für uns persönlich diese Geschichte bedeuten könnte. Ich möchte es aus einem bestimmten Blickwinkel heraus tun. Man kann ja biblische Berichte in verschiedenster Weise auslegen und versuchen zu erfassen, was einem der Geist Gottes sagen möchte. Ich möchte es mal aus folgender Perspektive tun. Nämlich zunächst einmal aus der Perspektive der Menschen, wie sie Jesus beurteilen. Und das geschieht ja heute auch. Da sind wir sofort mittendrin in diesem Geschehen. Wenn auch in veränderten Situationen und Bedingungen. Aber trotzdem, es fallen hier Urteile über Jesus. Fangen wir an bei den Pharisäern. Die Pharisäer sind ein Bild sozusagen jetzt hier für jene Menschen, die Jesus einfach ablehnen. Das gibt es auch heute. Menschen, die Jesus einfach ablehnen. Für die, aus welchen Gründen auch immer, sicher aus anderen Gründen, wie jetzt die Pharisäer hier tun, das ist jetzt nicht die Frage, ob das dieselben Motive sind, sondern es gibt Menschen, die einfach Jesus ablehnen und meinen, Jesus hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Sie wollen ihn gar nicht irgendwie in ihr Leben eine Rolle spielen lassen. Und wenn man zu ihnen spricht, dann sagen sie, lass mich zufrieden mit deinem Jesus. Und solche Dinge, die gibt es. Aber ihr Lieben, ich habe den Eindruck, zumindest ich habe den Eindruck, das sind gar nicht so viele. Es ist in unseren Breitengraden zumindest, es ist nicht so, habe ich den Eindruck, dass die Menschen so richtig gegen Jesus sind. Ich glaube, dass die große Mehrheit der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind eher Menschen, die ein bisschen mit der Volksmasse hier zu tun haben. Jetzt nicht vollkommen identisch, aber ich glaube, dass viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft im Grunde genommen ihres Herzens positiv zu Jesus stehen. Sie kämpfen nicht gegen Jesus. Sie bewundern ihn sogar manchmal, wenn man mit Leuten redet, wenn man so über die Geschichten, die Jesus getan hat, redet, dann sagt man, ja, das ist schon ein erstaunlicher Mensch. Also ich kenne kaum Menschen, die negativ über Jesus reden, über sein Leben, über sein Wesen, über das, was ihn ausmacht. Sie wollen nur nicht viel zu tun haben, aber sie sagen zumindest, das ist ein, ja, das war wirklich ein guter Mensch, ja. Und ja, ist das auch ein Vorbild, dem wir nacheifern können. Und was er alles sozusagen getan hat, ist etwas, was vorbildhaft ist. Und von daher ist es sicher so, dass Menschen, wenn sie über Jesus reden, dann haben sie ein bestimmtes Bild. Und das Problem dabei ist nun, dass Menschen ein sehr einseitiges Bild von Jesus haben. Lass mich das jetzt einmal in folgende Überlegung einbauen. Dieser eine Punkt, ja, möchte ich einfach einmal herausstreichen. Und zwar, es ist irgendwie bemerkenswert oder auffällig, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass Menschen in unseren Breitengraden mehr Schwierigkeiten haben mit Gott als mit Jesus. Und das ist eigenartig. Nein, es ist eigenartig, nicht eigenartig, aber es ist verständlich. Aber trotzdem, Gott und Jesus sind doch eins. Aber es ist sicher so, und jetzt will ich einmal sagen, das kann auch in unserem Leben sein. Vielleicht völlig unbewusst, aber es könnte da sein, dass Menschen mit Gott, also dem Vater Jesu, mehr Probleme haben als mit Jesus. Scheinbar hat Gott ein schlechteres Image als Jesus. Also, das merkt man, wenn man mit Menschen redet oder wenn Menschen sich äußern, vielleicht sogar auch wir selber äußern. Wenn man einen Grund hat, sich zu ärgern über Gott, vermeintlich, dann redet man von Gott, kaum von Jesus. Ich höre kaum, dass Menschen sich über Jesus ärgern, aber über Gott ärgern sie sich viel. Wenn es etwas im Leben passiert, was sozusagen unverständlich ist, oder wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das passiert, wo ist Gott? Dann redet man nicht von Jesus. Sagt man nicht, wo ist Jesus gewesen, sondern wo ist Gott? Wenn man enttäuscht ist von Gott, da redet man nicht von Jesus, sondern von Gott. Wenn man nachdenkt über das Leid in dieser Welt, über die Kriege, über die Hungersnot, über all die vielen Dinge, die in dieser Welt geschehen, wo man sagt, wo ist denn Gott? Da redet man nicht von Jesus, da redet man von Gott. So wie wenn sozusagen bei Gott es eine Seite gäbe, die eben etwas hat von Strenge, von manchmal sogar Grausamkeit, wo man sagt, das verstehe ich nicht. Wie kann Gott das zulassen, dass so viele unschuldige Kinder sterben? Ich habe noch nie gehört, dass die Leute sagen, ich weiß nicht, warum Jesus das zulässt, dass so viele Kinder sterben. Sondern immer Gott. Es ist eigenartig, aber es ist so. Und es ist so, wie wenn man einen Unterschied machen würde zwischen Gott und Jesus. Und wie wenn da so zwei Charaktereigenschaften oder zwei verschiedene Wesen sind, die in ihrem Wesen unterschieden wären, Gott und Jesus. Wenn es um Jesus geht, ihr Lieben, der ist einem viel sympathischer. Wenn man liest, was im Neuen Testament über Jesus steht, dann sind es doch nirgendwo, also kaum Dinge, worüber man sich im Sinne dessen, was er getan hat, ärgert. Man bewundert ihn. Er hat, wie er die Sünder behandelt hat. Wie er die Ausgestoßenen behandelt hat. Mit einer solchen Liebe, mit einer solchen Barmherzigkeit. Schaut man in das Alte Testament, da straft Gott. Aber Jesus ganz anders. Ich überzeichne jetzt, ja, um nur etwas deutlich zu machen. Und wenn, wie Jesus sozusagen auf die Menschen, auf ihre Nöte zugeht, er heilt und er befreit, er setzt sich ein für die Unrecht leiden. Er stellt sich gegen das Establishment, das ist sehr sympathisch in unserer Gesellschaft, ja. Und alle diese Dinge, die Jesus äußerst sympathisch machen. Und so redet man von Jesus, wie von einem, der eben nur diese liebevollen, wunderbaren Eigenschaften hat, und das ist das Bild, das Menschen irgendwie haben, dieses liebliche Jesusbild, der immer nur unser Helfer ist und immer nur sozusagen derjenige ist, der für uns etwas tut. So wie die Menschen, die haben in Jesus gesehen, einen, der gekommen ist, um sie von den Römern zu befreien, also in etwas Gutes zu tun. Über Jesus redet man nur Gutes. Über Gott kann man auch ein bisschen anders reden, ja? Wenn man so in die Tiefen der Fragen hineinkommt. Und das passiert dann gleich, wenn man dann anfängt, das Alte Testament aufzuschlagen, und dann liest man dort über Gott und über seine Handlungen ein Gericht nach dem anderen. Über einzelne Menschen. Da hat man den Eindruck, da ist nicht so viel Barmherzigkeit. Ich sage jetzt so ganz allgemein, ja. Und ein Gericht über die Nationen, da werden Völker ausgerottet. Und das ist oftmals nicht in einer sehr angenehmen Weise, sondern, ja, man kann sagen, brutal. Also da ist ein Gott am Werke, der ist äußerst streng. Ja, der ist sogar manchmal grausam. Und dieser Gott verhält sich auch so gegenüber seinem eigenen Volk. Du meine Güte, wie oft hat Gott Israel gestraft? Man hat so den Eindruck, wie wenn im Alten Testament ist von einem Gott die Rede, der streng ist und der straft. Und im Neuen Testament ist von Jesus die Rede, der sehr liebevoll ist, der Nächstenliebe übt. Fragt einmal in der Bevölkerung, was ist das Zeichen dessen, was von Jesus sozusagen am meisten in Erinnerung ist? Nächstenliebe. Wenn man jemand vom Christentum redet, sagt man Nächstenliebe. Das kommt von Jesus. Es kommt nicht aus dem alttestamentlichen Gott, sozusagen, wenn ich das einmal so sagen möchte. Und es besteht so ganz innerlich die Gefahr, vielleicht sogar auch in uns selber, dass wir da eine Unterscheidung unbewusst machen zwischen Gott, dem Vater, und Jesus. So wie wenn das zwei verschiedene wären. Das hat sogar in der Theologie dann gegeben. Das ist dann natürlich abgewehrt worden, auch in Konzilen und so weiter, wo man diese Trennung machen wollte, dieser alttestamentliche rächende Gott und dieser neutestamentliche liebende Gott. Und die zwei haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aus dem kommen sehr viele Probleme in der Theologie, die mit dieser Fragestellung auch zu tun haben. Und ihr Lieben, es ist das eine wichtige Frage, wo auch wir aufpassen müssen, ob wir nicht einseitige Bilder haben. Was ist unser Gottesbild? Was ist unser Jesusbild? Was für ein Bild legen wir auf Gott? Welches Bild legen wir auf Jesus? Und manchmal, wenn man da mal anfängt nachzudenken, könnte es sein, dass das überhaupt nicht übereinstimmt. Ihr Lieben, und Jesus hat doch unmissverständlich immer und immer wieder betont, ich und der Vater sind eine Einheit. Und er hat immer wieder gesagt, ich tue nichts, außer was der Vater mir sagt. Ich rede nichts, außer was der Vater mir sagt. Ich bin von demselben Art und von demselben Wesen. Da ist kein Unterschied in dem Wesen des Vaters, also auch im Wesen des Gottes im Alten Testament, ja, und meinem Wesen. Wir sind wesenseins. Und er hat es immer wieder betont und die Jünger haben es nicht verstanden. Da kam Philippus zu ihm und sagte, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, so lange schon bin ich unter euch und ihr wisst immer noch nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sind wesenseins. Da ist kein Unterschied. Er ist, wie es auch im Hebräerbrief heißt, das vollkommene Abbild des Vaters. Dasselbe Wesen wie im Vater. Da ist überhaupt kein Unterschied. Was heißt das? Wenn im Alten Testament von Gott steht, dass er die Völker gerichtet hat und sogar grausam manchmal etwas befohlen hat, war Jesus dabei. Das ist dasselbe Gott. Diese Seite hat Jesus auch. Auch er ist ein Richter. Er ist nicht nur der Sanfte, der gekommen ist, um Menschen zu versöhnen und Vergebung zuzusprechen und zu erlösen, sondern er ist auch der Richter. Er ist nicht, hat sich nicht abgewendet und gesagt, na Vater, mach nur, wenn du jetzt die Völker da richtest. Er war bei der Schöpfung dabei, er war Schöpfungsmittler, er hat überall mitgewirkt. Das zeigt, dass Jesus immer und überall in allem, was Gott getan hat, auch wenn es uns unverständlich war, auch wenn es uns Not macht, wie er gehandelt hat, oft im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es auch einige Dinge, die wir dann nicht verstehen, aber die gehen meistens unter. Aber Gott war immer da, Jesus ist immer dabei, er ist, hat mitgedacht, mitgefunden, empfunden, mitregiert, mitgehandelt, mit allem, was Gott getan hat. Wir dürfen Jesus und den Vater nicht auseinanderdividieren. In Gott gibt es kein gespaltenes Wesen. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Aber wir denken gar nicht daran, wenn wir im Alten Testament über Gott reden, dass da Jesus inbegriffen ist. Denken wir überhaupt nicht. Wir haben ein ganz anderes Bild. Die Seite dessen, was im Alten Testament uns auch so deutlich vor Augen geführt wird, dass Gott eben nicht nur der Erlöser ist, sondern auch der Richter ist, das kommt ein bisschen zu kurz. Das kann vielleicht auch daher kommen, dass Christen sehr genau eine Stelle gelesen haben in Johannes Kapitel 3, wo es heißt, wo der Johannes berichtet, dass, indem er sagt, Gott hat seinen Sohn Jesus nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn erlöst wäre. Und aus diesem Satz ist unbewusst in den Herzen sehr vieler, auch Christen, irgendwie, ohne dass man sich das selber bewusst gemacht hat, die Haltung entstanden, Jesus ist nicht Richter, sondern das ist nur Gott. Jesus ist nur Erlöser. Man sieht dann Jesus nur mehr unter diesem Gesichtspunkt der Erlösung, der Gutes getan hat, der sein Leben eingesetzt hat für uns und so weiter. Und man sieht dahinter nicht mehr, dass Jesus genauso der Richter ist wie der Vater, wie er auch im Alten Testament sich verhalten hat. Und ihr Lieben, dadurch kommt ein falsches Gottesbild, ein falsches Jesusbild, das auch in irgendeinem Leben. Jesus erlöst alle deine Probleme. Jesus erheilt dich. Das ist alles richtig. Es ist alles auf dieses positiv ausgerichtet, dass sozusagen Jesus der große Helfer ist im Leben und deswegen brauchen wir ihn. Aber die andere Seite, die bei Jesus genauso vorhanden ist, nämlich, dass er auch Richter ist, kommt da oft nicht vor. Und das hat dann auch oft ein verzerrtes Bild für Menschen in ihrer Begegnung mit Jesus, in ihrer Beziehung zu Jesus. Ihr Lieben, dass Jesus und Gott eins sind, auch in dem Zusammenhang von Erlöser und Richter, der Vater und der Sohn, sie sind beide in gleicher Weise Erlöser und Richter. Ganz gleich. Das zeigt sich am stärksten im Tod. Ihr Lieben, wir müssen uns das bewusst machen. Als Jesus am Kreuz starb, da dürfen wir nicht nur von Erlösung in diesem positiven Sinne reden, im Sinne von, meine Sünden sind mir vergeben, sondern am Kreuz fand ein Gericht statt. Am Kreuz fand ein fürchterliches Gericht statt. Das Kreuz hat enorm, also diese Hingabe Jesu in den Tod, ist ein Gerichtsakt. Hier ist Jesus in einer Doppelfunktion deutlich sichtbar als derjenige, der sozusagen sein Leben hingibt, freiwillig in den Tod als Opfer, als derjenige, der zu dem Gericht, das jetzt ausgeht über die Welt, über die Sünde der Welt, dass er das annimmt. Er, indem er das annimmt und die Sünde der Menschen auf sich legt, sagt er, das Gericht, das Gott hat über die Sünde und über den Satan und über den Tod, ist gerecht. Ich stehe zu diesem Gericht. Es muss gerichtet werden. Der Sünder muss gerichtet werden. Das sagt auch Jesus, sonst hätte er sich nicht hingegeben. Weil er übereingestimmt hat. Nur, das Gericht trifft nicht den Schuldigen, sondern das trifft ihn selber. Gott war auch in Jesus, als er am Kreuz starb. Nur diesen einen Augenblick dann, wo er verschieden ist, da musste er einen Augenblick sich trennen. Das ist die einzige Geschichte und das war der größte Schmerz, den Gott jemals und Jesus gehabt hat, wo die Sünde sozusagen gerichtet wurde, wirklich gerichtet wurde. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Er hat Ja gesagt zu dem Gericht und Ja gesagt zu der Strafe und hat beide sozusagen übernommen. Und ihr Lieben, deswegen ist Jesus immer auch der Richter. Aber in dem Sinne, dass er Ja sagt zu dem Gericht, dass die Gottheit, also der Vater und der Sohn, über eine schuldig gewordene Welt spricht, aber in seiner Liebe, das ist die andere Seite, das Gericht auf sich selber lenkt. Die Kreuzigung, ihr Lieben, ist eine Errettung aus Gericht. Versteht ihr? Das darf man nicht weglassen. Da ist ein unglaubliches Gericht, das da geschieht. Und darum hat Jesus sein Blut vergossen, weil die Welt gerichtet werden muss. Und er hat mitgewirkt an dem Gericht. Zwar so, dass er sich selber dabei in den Tod gegeben hat, aber er ist der Richter. Und darum, ihr Lieben, wenn nun jemand sein Leben Jesus anvertraut, dann wird er erlöst vom Gericht. Dann wird er erlöst von einem Urteil, das Gott und Jesus über ihn gesprochen haben. Nicht nur Gott, sondern auch Jesus. Und es geht nun weiter, ihr Lieben. Wer nicht sich an diesen Jesus anschließt und diese Erlösung aus dem Gericht in Anspruch nimmt, wird eines Tages Jesus als Richter kennenlernen. Nicht nur als Erlöser. Jesus hat nie aufgehört, Richter zu sein. Er ist aber, weil er weiß, dass alle Menschen gerichtet werden eines Tages, hat er etwas getan, um Menschen zu erlösen aus dem Gericht. Und darum, ihr Lieben, wenn jemand aus diesem Gericht erlöst werden will, braucht er Jesus. Als denjenigen, der sein Leben hingegeben hat, dessen Blut uns erlöst hat von all unserer Schuld, mit dem wir mitgekreuzigt wurden. Wir sind ja da gerichtet worden am Kreuz, wie Paulus das sagt. Wir sind mit Jesus mitgekreuzigt worden. Das ist ein Gerichtsakt, der geschehen ist. Und weil er das auf sich genommen hat, können wir frei sein. Aber ihr Lieben, wenn wir nun diesen Gerichtsakt Gottes nicht in uns aufnehmen als einen Erlösungsakt, dann trifft uns das Gericht. Paulus sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt er, nicht Gottes, Christi. An dieser Stelle geht es jetzt nicht so sehr darum, dass wir Christen, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann vielleicht noch einmal verurteilt würden, sondern da geht es darum, dass herausgefiltert wird und offenbar wird, was unsere Werke wert waren, die aus dem Glauben gekommen sind. Wir werden gerettet durchs Feuer hindurch. Aber es wird offensichtlich, ob wir auf Stroh gebaut haben oder mit Heu gearbeitet haben oder was Gold ist und nicht vergänglich ist. Und wir werden gerettet werden wie durchs Gericht hindurch, wie durchs Feuer hindurch. Also wir begegnen Jesus als dem Richter. Aber wenn wir durch das Blut Jesu reingewaschen sind, brauchen wir keine Angst haben. Wir sind gerettet. Aber das muss Menschen bewusst werden. Das ist das, was so wichtig ist. Es geht nicht nur, dass wir Jesus deswegen annehmen, damit wir ein schöneres Leben hier auf Erden haben. Sondern, dass wir gerettet werden aus einem Gericht. Denn die Sünde hat Gericht zur Folge. Und wenn wir dann lesen im Neuen Testament etwas über die Zukunft, nämlich was über die Zukunft steht, über das, was von Jesus noch kommt, wird sein Kommen in den meisten Fällen mit Gericht in Verbindung gebracht. Er wird kommen auf den Wolken des Himmels und er wird erscheinen als der König aller Könige, der mit dem Schwert einzieht. Nicht so in der Niedrigkeit, da ging es um die Erlösung. Aber die Erlösung, dieses Einzug hier, bedeutet nicht, dass Jesus auch Richter ist. Aber bevor er die Welt richtet, erlöst er sie. Nur diejenigen, die sich nicht erlösen lassen, die werden mit dem Gericht Jesu zu tun bekommen. Wie Johannes, der Evangelist, seine Offenbarung bekommen hat, über die er dann im letzten Buch der Bibel berichtet, da hat er eine Offenbarung, da hat er eine Vision von Jesus. Ja, wie er Jesus da sieht, ist komplett anders wie hier, wie er in Jerusalem eingezogen ist, in dieser Niedrigkeit und Demut und auf einem Esel. Da sieht er ihn in seiner königlichen Majestät, in seiner großen Herrlichkeit. Und das heißt, dass seine Augen waren wie Feuerflammen. Ihr Lieben, Feuer, das ist Reinigung, das ist Gericht. Und aus seinem Mund ging hervor ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Das ist immer ein Gericht. Das ist Jesus, so kommt er wieder. Und Johannes fällt zu Boden vor diesem Jesus. Das ist nicht mehr dieser liebevolle, ist er auch, ja. Aber er ist sozusagen auch dieser Richter. Und das ist wichtig, dass wir das auch in dem, wie wir Jesus repräsentieren, so wie wir Jesus verkündigen, dieses mitschwingt. Nicht, indem wir Menschen Angst machen damit. Das ist jetzt nicht das Thema. Wir brauchen aber ein Jesusbild, das deckungsgleich ist mit dem Gottesbild, auch des Alten Testamentes, und das diese Dinge nicht verschweigt und vor allem auch zum Ausdruck bringt, was sozusagen am Kreuz geschehen ist. Da ist Gericht. Und ihr Lieben, es kommt das große Gericht. Und da wird Jesus nicht nur, wenn man das jetzt bildhaft darstellt, vor der Himmelstür stehen und Menschen freundlichst hereinbitten, sondern er wird sie auch abweisen. Er ist ein Richter. Diejenigen, die sich nicht durch das Blut Jesu haben reinigen lassen. Lasst mich schließen mit einem Zitat aus, vielleicht kannst du das aufschlagen, auf Apostelgeschichte 10, die Verse 39 bis 42. Lasst mich das jetzt noch kurz vorlesen. Da fasst das der Apostel Petrus sehr schön zusammen. Es ist interessant, diese Stelle. Und zwar, das ist diese Stelle, wo der Petrus vor dem Cornelius auftritt. Das erste Mal, wo er sozusagen zu den Heiden geht und das Evangelium verkündigt. Und dann wie das berichtet wird, was er dann im Hause des Cornelius getan hat, da heißt es, und ich lese das jetzt durch bis 42 und ich werde gleich merken, worauf ich anspielen möchte. Ich fange nur bei 39 an. Und er sagt zu dem Cornelius und zu dem Haus, also zu den Menschen, die im Hause waren, und wir, also die Apostel, wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den, diesen Jesus, haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Und jetzt kommen die Verse. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war, hat er sich bezeugt als Auferstandener. Und jetzt schaut, was da steht in Vers 42. Und er, Jesus, hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, was? Dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Nächster Vers noch. Diesem, der Richter der Lebenden und Toten ist, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Kann man diesen Satz mit dem vorherigen Satz in einer Folie den Vortrag, ja? Da sieht man jetzt diese beiden Seiten, ihr Lieben. Jesus, der Auferstandene, hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn verkündigen als den Richter über die Lebenden und die Toten. Er ist nicht nur dieser Jesus, von dem ich vorhin geredet habe. Und gleichzeitig sollen sie davon reden, so wie die Propheten Zeugnis gegeben haben, dass jeder, der an ihn glaubt, dass er Vergebung der Sünden empfängt, also Erlösung bekommt. Er ist der Richter und der Erlöser gleichzeitig. Und das eine darf nicht zugunsten des anderen aufgehoben werden oder verniedlicht werden. Und die Frage ist, ob wir das auch so in unserem eigenen Leben sehen. Jesus, wer er wirklich ist, in seiner Ganzheit, völlig identisch mit dem Vater. In allem, was Gott getan hat, war Jesus mitbeteiligt, versteht ihr? Da können wir nicht herausnehmen und sagen, nein, das hat mit Jesus nichts zu tun, wenn er da ein Volk ausgerottet hat. Nein, da war auch Jesus dabei. Das ist nicht einfach zu verstehen. Aber wir wollen uns nicht ein Bild machen von Jesus und ein Bild machen von Gott. Und dann vielleicht dazu kommen, dass wir das Alte Testament abwerten und das Neue Testament aufwerten, weil da uns von einem lieblichen Gott die Rede ist und dort von einem grausamen Gott. Das ist ein Unsinn. Das ist nicht das, was, da müssen wir vorsichtig sein, ja. Dass wir sozusagen hier eine Klarheit finden, denn beides gehört zusammen. Das Gericht und die Erlösung. Nicht das eine gegen das andere. Aber wichtig ist, dass die Erlösung über dem Gericht steht. Dass Jesus Absicht ist, die Menschen zu erlösen, damit er sie nicht richten muss. Versteht ihr? Das ist der Punkt, um den es geht. Aber das Gericht ist nicht ausgeschlossen. Das Gericht ist nicht aufgehoben in einem Gewissen. Nur für die, die an ihn glauben. Denen wird die Sünde vergeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen Jesus aufnehmen, nicht nur als ihren Erlöser, sondern auch als ihren Herrn. Herrschaft heißt, dass er bestimmt über uns, dass er uns auch sagen kann, was nicht in Ordnung ist und was schon in Ordnung ist und dass das auch Folgen hat in unserem Leben. Dass wir Jesus in einer anderen Art und Weise auch wahrnehmen, als wir es oft in dieser Weise tun. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wie die Menschen, die große Masse, die da Jesus empfangen hat, sie haben ihn nur einseitig gesehen. Sie haben ihn nur gesehen als denjenigen, von dem man Gutes empfangen kann. Der sozusagen sie befreien wird. Aber in einem äußerlichen Sinne. Sie haben nicht gesehen ihre Schuldhaftigkeit und dass er gekommen ist, auch ihre Schuld zu sühnen. Und das ist Gericht. Und dass wenn sie diese Sühne nicht für ihr Leben in Anspruch nehmen, gehen sie an Jesus vorüber. Alle diese Leute oder die meisten Leute, die hier Jesus zugejubelt haben, eine gute Meinung hatten, sind eigentlich an Jesus, so wie er wirklich ist, vorübergegangen. Nur diejenigen, die eine Offenbarung bekommen haben, sein Einzug in Jerusalem endet am Kreuz. Und das ist ein Gericht über mich und meine Sünden. Und dem muss ich mich stellen, indem ich Vergebung empfange. Das Gericht ist von mir genommen, wenn Jesus sozusagen in mein Leben kommt und mir diese Erlösung schenkt. Aber wenn nicht, dann stehe ich unter dem Verdammungsurteil Gottes und Jesu. Und Römer 8 heißt es, Vers 1, nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Man kann es jetzt umdrehen. Nun gibt es aber Verdammnis für die, die nicht in Jesus sind. Auch das ist stimmt. Und beides ist Wahrheit. Deswegen ist es so dringend, dass Menschen von Jesus erfahren und dass Menschen auch von Jesus erfahren, so wie er wirklich ist, das, was er sein möchte und was er im Tiefsten für uns getan hat. Uns erlöst aus Gericht, nicht um Angst zu machen. Und wenn wir ein bisschen Angst haben, ist auch nicht schlecht. Aber das ist nicht die Methode, mit der wir vorgehen, ja? Weil wenn wir vor Gott, wenn jemand, jeder, der auch in Bibel bezeugt, Gott begegnet ist, also eine Vision hat, der ist zu Boden gefallen. Jesaja hat gesagt, geh weg, Jesus hat gesagt, Petrus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Der Jesaja ist auch, hat gesagt, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. In der Gegenwart von Gott ist sofort dieses Gericht, diese Heiligkeit Gottes und meine Unheiligkeit. Ich vergehe, ich bin verloren. Nur durch die Gnade Jesu. Und das ist das Unübertreffbare an Gott, wie er sich in Jesus offenbart hat, wie es keine anderen Götter in dieser Welt gibt, die vergleichbar sind. Er ist zugleich Richter und zugleich Erlöser. Halleluja. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns immer wieder hilfst, dass unser Bild in unseren Herzen von dir zurechtgerückt wird. Dass wir dich in deiner Heiligkeit, in deiner Majestät, in deiner Herrlichkeit auch sehen, vor der keine Sünde Bestand hat. Wo wir nicht spielen können mit Sünde. Herr, dass wir uns auch, dass wir dich auch in dieser Weise wahrnehmen. Einer, der gekommen ist, um uns gerade von dieser Verlorenheit, von diesem Gericht zu befreien. Und Herr, als einer, der nicht nur zu uns gekommen ist, um uns ewiges Leben zu schenken, sondern der auch in uns leben möchte und unser Leben heiligen möchte. Das ist ein ständiger Prozess, wo es darum geht, dass wir mehr und mehr der Sünde widerstehen und mehr ein Ebenbild deiner Heiligkeit widerspiegeln. Herr, mach uns das auch bewusst, dass das ein verantwortungsvolles Leben ist, ein Leben mit dir unter deiner Herrschaft. Aber Herr, wir sind so gewaltig berührt, dass du das Gericht auf dich gezogen hast und dadurch uns die Türe geöffnet hast für das ewige Leben, für ewige Gemeinschaft mit dir und dem Vater, Zugang haben zu ihm. Ja, das ist ein unglaubliches Wunder, wenn wir es ganz besonders unter diesem Hintergrund sehen. Und dafür loben wir dich und preisen wir dich von ganzem Herzen. Amen.